Darf ich nun die Kinder bitten, nach vorne zu mir zu kommen? Okay, heute erzähle ich euch etwas. Ich fange mal so an. Wenn eure Eltern wegfahren und die sind zum ersten Mal in einer fremden Stadt oder machen auch Urlaub in einem neuen Land, wo sie noch nie waren, wie finden sie dahin? Was schaltet der Papa im Auto an?
Das Navi.
Das Navi, jawohl. Früher, wir mussten alles mit der Landkarte, kennen wir alles noch, mit Landkarte ausfindig machen. Aber heute geht alles mit Navi. Und da erzähle ich euch jetzt mal von einem Navi. Vielleicht habt ihr von dem noch nie gehört. Das ist der Goldregenpfeifer. Ein Vogel, der lebt in Alaska, an der Westküste in Alaska, ganz oben, da wo es kalt wird, besonders im Winter. Und im Winter, wenn es da zu kalt wird, dann fliegt er runter nach Hawaii. Was meint ihr, welche Strecke muss er da zurücklegen? 1000 Kilometer oder 2000? Oder 3.000. Jetzt lasse ich euch auch mal raten.
Die,
bitte?
10.000.
Ja. Na, nicht ganz. Ist zu viel. 4.500 Kilometer fliegt der Vogel nonstop, um nach Hawaii zu kommen, um dort zu brüten. Dort legen sie ihre Eier. Nach ein paar Wochen schlüpfen die kleinen Vögel aus und dann fliegen sie wieder zurück nach Alaska. Und jetzt kommt das Eigenartige, das Wunderbare. Die brauchen ja für den Flug, so wie der Papa, wenn die Familie nach einer anderen Stadt fährt, Besuche macht oder in Urlaub fährt, braucht man Sprit, Benzin oder Diesel oder was auch immer. Und die Vögel brauchen auch eine Energie, das ist Fett. Die Vögel brauchen Fett. Und da essen sie, bevor sie losfliegen, 7 Gramm, stopp, bevor ich was Verkehrtes sage, da essen sie 70 Gramm Fett für den Flug nach Hawaii und noch zusätzlich ein Zehntel davon, 7 Gramm, falls sie überwiegend Gegenwind haben. Jetzt frage ich euch einmal, kann so etwas die Evolution zustande bringen, dass sich alles so entwickeln kann? Oder ist das ein großes Werk unseres Schöpfers, dass er so kleine Vögel mit einem Navi ausstattet? Die müssen nicht nur auf ein Grad, genau, ihr wisst ja, ein Kreis hat 360 Grad, und ein Grad davon wird nochmal unterteilt in 60 Minuten. Die müssen auf die Bogenminute genau Kurs halten, sonst fliegen sie an Hawaii vorbei. Ist es nicht ein Wunder, was diese kleinen Vögel können, weil sie der liebe Gott so ausgestattet hat mit einem Navi. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, das alles kann Gott, liebe Gemeinde. Und wir schlagen jetzt mal das Johannesevangelium auf, wo wir sehen, diese Geschichte ist auch bekannt, dass Gott auch eine Menge von 5.000, gezählt waren damals nur die Männer, wenn wir die Frauen, die Kinder, die Jugendlichen dazu nehmen, dann waren es vielleicht 10.000 Menschen insgesamt. Und Jesus hat diese Menschen satt bekommen. Schlagen wir mal auf im Johannesevangelium Kapitel 6, dass wir noch mal kurz diese Begebenheit uns in Erinnerung rufen. Und ich möchte nämlich zu einer bestimmten Frage kommen. Vielleicht lesen wir noch mal Vers 7. Philippus antwortete ihm, dem Herrn Jesus, für 200 Silbergroschen. Brot ist nicht genug für sie, für die Menge, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Und jetzt kommt die Frage: Aber was ist das für so viele? Was ist das für so viele? 5 Brote, Fische. Kann man da so eine Menge von über 10.000 Menschen sättigen? Wir haben eben gehört, was Gott alles kann. Und das glauben wir. Wir glauben an Gott, den Schöpfer, dass er wunderbare Dinge erschaffen kann. Er kann auch ungefähr 10.000 Leute mit so wenig Menschen speisen. Die Frage war, was ist das unter so viele? Ich möchte euch bitten, sofern ihr eure Lektion noch zur Hand habt, dass ihr auch mal die Rückseite der Lektion zur Hand hebt, ist für mich auch immer mal ein Blick, um zu sehen, wie sehen denn die Zahlen aus in anderen Gebieten dieser Länder. Und wir haben dieses Mal den Kontinent von Südamerika und da habe ich mal die Zahlen allein von Brasilien zusammengezählt, bin zu dem Ergebnis gekommen, in Brasilien leben ungefähr 207 Millionen Menschen. Und dann sind da auch noch in diesen Spalten die Geschwister angegeben, die SDA. Dort hat man 1.666.000 Geschwister. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, dann kommt eine Zahl heraus von 1 zu ungefähr 125. Das heißt, jeder 125. der Einwohner dort in Brasilien ist Siebenten-Tags-Adventist. Dort geht die Post ab, dort geschehen gewaltige Dinge. Jetzt kann man fast sagen, naja, die haben es gut. Wie sieht es denn bei uns aus? Ich gebe euch zunächst nochmal die Zahl von der Welt insgesamt. Geh mal aus von 7 Milliarden, das werden ja immer mehr. Vielleicht sind wir mittlerweile schon bei 7,5 Milliarden oder noch mehr. Und von weltweit gesehen 20 Millionen Siebenten-Tags-Adventisten. Das führt uns zu einer Zahl von 1 zu 350. Ist enorm. Wenn man denkt, wie 1860, 1863 unsere Gemeinde gegründet wurde, wie gering da unser Anteil war. Mittlerweile haben wir ein Verhältnis von 1 zu 350. Wie sieht's denn in Deutschland aus? Und vielleicht auch mal in Bamberg und Umgebung. Also weltweit gesehen 1 zu 350. In Deutschland bei 80 Millionen, ich habe nur mal runde Zahlen genommen, Einwohnern und 35.000 Siebenten-Tags-Adventisten komme ich auf ein Verhältnis von 1 zu 2.285. Etwas aufgerundet wäre es 1 zu 2.300 und die Zahl kennen wir ja von der Prophetie her. Da haben wir noch viel aufzuholen gegenüber dem Verhältnis in der Welt 1 zu 350. Und da können wir sagen, was ist das unter so viele? Wie sieht es in Bamberg aus? Ich habe mal die Zahlen rausgesucht. Bamberg Stadt hat über 75.000 Einwohner, der Landkreis 146.000. Und ich bin mal von 106 Geschwistern ausgegangen, das könnte momentan der Stand eurer Gemeinde sein, komme ich auf ein Verhältnis von 1 zu 2092. 1 zu 2092. Ungefähr 1 zu 2100. Da muss man viel zählen, bis man wieder mal einen SDA findet. Wollt ihr auch mal noch ein paar Zahlen hören, die ich vor ein paar Jahren mal ausfindig gemacht habe? In Papua-Neuguinea hat man ein Verhältnis von sage und schreibe 1 zu 30. Hallo? 1 zu 30. Ich denke, die fragen sich nicht mehr, was ist das unter so viele? 1, 2, 3, 29, 30, schon haben wir wieder einen SDA. Und noch besser, in Ruanda, so mitten in Zentralafrika, ratet mal, 1 zu 16. Hallo. Da können wir nur davon träumen. Und ich denke, wir dürfen berechtigt die Frage stellen, bei einer so ungünstigen Zahl, die wir vorfinden, was ist das unter so viele? Können wir da noch irgendwie mithalten? Macht da Mission noch überhaupt Sinn? Ist da die Übermacht nicht einfach zu groß? Aber woanders hat man auch klein angefangen. Und heute möchte ich euch mal in dieser Predigtstunde ein Prinzip Gottes nahebringen, wie er Reich Gottes baut. Wir Menschen, und ich denke da immer so an das Paradebeispiel des Nazi-Regimes 1933 bis 1945, die haben immer mit großen Aufmärschen die Massen beeindruckt. Ich denke da an Nürnberg, wo das Reichsparteitagsgelände war, wo einmal im Jahr Tausende von Soldaten aufmarschiert sind. Und das hat beeindruckt, wenn man da heute noch Bilder davon sieht, das war gewaltig. Und sowas zieht mit, sowas hat eine Sogwirkung. Arbeitet Gott auch mit solchen Massen? Wollen wir mal uns schlau machen zunächst im Alten Testament und schlagen mal das 5. Buch Mose auf im Kapitel 7. Da geht es um die Erwählung des Volkes Israel, 5. Mose 7. Da machen wir eine interessante Feststellung, sehr wahrscheinlich nicht neu für euch, ihr seid ja alles gute Bibelkenner, aber in dem Zusammenhang wollen wir die Stellen doch nochmal lesen und lesen da im Kapitel 7 auch die Verse 7 und 8a. Das sagt Gott hier nicht, hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Und jetzt kommt Gottes Beweggrund, sondern weil er euch geliebt hat. Volk Israel, denken wir an die Anfänge. Wie viel sind nach Ägypten gezogen? Das war dann sozusagen das Startkapital für das Volk Israel. 70. Und da hat Gott damit angefangen, Heilsgeschichte zu schreiben. Gott sagt, du bist das Kleinste unter allen Völkern. Gott hätte auch das Volk der Ägypter nehmen können. Denkt daran, dass die damals schon eine Schriftsprache besaßen, wenn auch für uns unlesbar, die Hieroglyphen. Wie hoch entwickelt die auch waren, denkt an die Pyramiden, wie weit die waren in der Baukunst, wo man sich heute noch Gedanken macht, wie haben die nur die tonnenschweren Quader auf eine Höhe von über 140 Meter gebracht. Ohne Baukräne, ohne Lastenhelikopter, einfach so. Oder Gott hätte auch die Griechen nehmen können, hätte halt noch ein bisschen warten müssen, bis die Griechen soweit waren, aber es waren helle Köpfe, kluge Philosophen, drei ganz berühmte, die auch heute noch an den Hochschulen gelehrt werden, Platon, Sokrates, Aristoteles, die Griechen, die Erfinder der Demokratie, ihnen haben es zu verdanken, dass wir heute auch demokratische Verhältnisse haben und nicht nur Diktatur. Die Griechen haben es weit gebracht, waren helle Köpfe, hätte Gott auch sagen können, gut, Volk Israel war einiges noch vor, aber ich warte so lange, bis die Griechen auf dem Plan der Geschichte auftreten und dann nehme ich die Griechen als meinen Bundespartner. Sagt Gott, nein, ich nehme das Volk Israel, das kleinste aller Völker, und zeige euch, wie man auch mit kleinen Anfängen etwas Gewaltiges vollbringen kann. Und es gab Gewaltiges. Ich denke da an die Glanzzeit des Volkes Israel. Ihr wisst da, Saul, David, Salomo. Unsere Zeit Salomos, da sprechen wir vom goldenen Zeitalter des Volkes Israel. Da kamen die Könige von auswärts und die waren einfach nur hin und weggerissen, was da zu sehen und zu erkennen war. Vielleicht noch ein Beispiel, wie Gott auch feindliche Mächte, feindliche Heere besiegt hat. Da lesen wir auch mal interessante Zahlen im Buch der Richter, Mose, Josa, Richter, gleich weiter hinten. Und zwar finden wir zunächst mal im Kapitel 6 die Überschrift Israel von den Midianitern bedrängt. Das kam immer wieder mal vor, dass das Volk Israel von außen her bedrängt wurde. Und dann hat sich Gott einen auserwählt, nämlich den Gideon. Und jetzt lesen wir zunächst mal zum Gideon. Ich will nicht alles erzählen, ich setze mal da manches auch voraus. In Vers 15, wie der Gideon zunächst zögert und nochmal zögert, da sprach der Gideon zu ihm, zu Gott, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Gott sagt, du bist gerade genau der Richtige. Muss nicht das größte Geschlecht sein, muss nicht der Älteste sein, der vielleicht auch schon Kriegserfahrung gehabt hätte. Nein, Gideon, du bist der richtige Mann. So, und jetzt geht's auf in den Kampf. Der Führer, der Anführer des Heeres ist bekannt, es ist Gideon. Wir schlagen auf das Kapitel 7. Da heißt es zunächst in Vers 3, so ließ nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon, da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Na nun, ich verkürze mal etwas. Die andere Seite, die Midianiter, waren nämlich 135.000. Und jetzt würde jeder heutige Militärstratege sagen, 135.000, Gideon, nicht sichten, du musst aufrüsten. Die anderen sind 135.000, wieso rüstest du ab? Aber so handelt Gott. Vers 6, da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Da kam eine weitere Sichtung, wo Gott gesagt hat, lass sie mal trinken und dann gib mal Acht, wie sie trinken. Ob sie gemütlich sich hinknien oder ob sie wie ein Hund lecken. Und übrig blieben aus dieser zweiten Sichtung 300 Krieger. Gegen 135.000. Liebe Geschwister, wenn man das einem heutigen Militärstrategen erzählt, der sagt, sind es wohl neue Aufsätze für die Neuauflage von Grimms Märchen oder was ist es? Und wir wissen, wie die Schlacht ausging. Gideon ging als Sieger aus dieser Schlacht hervor. Hätte auch fragen können, was ist das unter so viele? Was ist das gegen 135.000? Herr, hast du dich da nicht verzählt? Diese zwei Beispiele aus dem Alten Testament mögen genügen, um nun auch mal ein paar solche Begebenheiten, die uns dieses Prinzip aus dem Neuen Testament erklären, aufzuschlagen. Da haben wir als erstes Matthäus 17, Vers 20. Und so sehen wir, wie sich dieses Prinzip, wie Gott Reich Gottes baut, durch das ganze Bibelbuch hindurchzieht. Matthäus 17. Da sagt Jesus Folgendes. Da war nämlich die Begebenheit, dass ein mondsüchtiger Knabe da zu heilen war. Da sagt der Vater, gib den Jüngern den Auftrag. Aber die Jünger konnten ihn nicht heilen. Da sagt Jesus Folgendes in Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, zu den Jüngern, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin, so wird es sich heben. Und so wird euch nichts unmöglich sein. Wie groß muss der Glaube sein? Wie ein Maiskolben mindestens. Oder wie der Kern einer Avocado. Da hat man was in der Hand, sagt Jesus. Nein. So klein wie ein Senfkorn. Jesus führt dieses Prinzip fort, dass es nicht auf die Größe ankommt. Hat mal jemand gesagt, du musst keinen großen Glauben haben, sondern du musst lernen, an einen großen Gott zu glauben. Nicht dein Glaube ist das Entscheidende. Sicher sollen wir Gott vertrauen, aber wir sollen auf die Größe Gottes konzentriert sein. Nicht darauf gucken, bin ich jetzt stark genug im Glauben, bin ich jetzt gefestigt genug. Gott vertrauen, er hat alles in seiner Hand. Er kann mit 300 Kriegern ein Heer von 135.000 Mann in die Flucht schlagen. Ein weiteres Beispiel, das wir im Neuen Testament finden. Wir haben vorhin schon gesagt, bei dem Vergleich Gemeinde Bamberg zur Umgebung, da wünscht man sich auch, dass das Verhältnis besser sei, wenn das schon mal so wäre wie in Ruanda, wie in Neuguinea. Wie viele Kapellen müssen wir hier allein in Bamberg haben? Aber so ist es nun mal, so ist die Realität, in der wir leben. Und wir fragen, Herr Jesus, wie groß muss denn eine Gemeinde sein, mit der du auch etwas anfangen kannst? Das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Und da ist es der Vers 32. Kapitel 12, Vers 32. Ich lese mal den Vers 31 auch noch mit dazu. Da sagt Jesus, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch alles andere, was sich der Mensch sonst noch wünscht, was er auch braucht, zufallen. Fürchte dich nicht, du große Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Was habt ihr? Ein Fehler. Ist doch noch jemand nicht eingeschlafen? Manchmal lese ich auch bewusst verkehrt, um deutlich zu machen, was steht denn da? Da steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und so kann auch Gott mit der Gemeinde Bamberg Heilsgeschichte schreiben. Wir müssen nicht erst denken, naja, wenn wir vielleicht erst mal 500 oder 1000 erreicht haben, dann kann vielleicht Gott was mit uns anfangen. Nein, Gott kann auch mit geringen Anfängen Reich Gottes schreiben. Und dieses Prinzip des Geringen, des Kleinen, zieht sich hin bis zum letzten Buch des Neuen Testamentes. Und damit schließe ich in der Offenbarung Kapitel 3, lese ich den Vers 8, Offenbarung 3, Vers 8. Das sagt Jesus in diesem Sendschreiben an die Gemeinde Philadelphia in Vers 8. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, niemand kann sie zuschließen. Und jetzt kommt's. Denn du hast eine kleine Kraft. Steht nicht da, du hast eine große Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Und Gott konnte mit dieser Gemeinde Philadelphia viel anfangen. Manchmal kann man auch so, und ich denke, das ist auch berechtigt, diese sieben Gemeinden so in Etappen der Kirchengeschichte einordnen. Und da haben wir immer auch so Philadelphia in der Zeit, der, wo der Pietismus aufkam und die Erweckungsbewegungen waren und die Bibelgesellschaften gegründet wurden und die Missionsgesellschaft gegründet wurden. Im Mittelalter, zur Zeit Luthers, da hat man sich nicht groß Gedanken gemacht, Mission zu treiben. Aber diese Gemeinde Philadelphia, kirchengeschichtlich gesehen, mit der hat Gott viel anfangen können. Obwohl da steht, du hast eine kleine Kraft. Und ich denke, dieses Prinzip können wir auch übertragen in den persönlichen, privaten Bereich. Wir müssen nicht strotzen vor Glaubenskraft. Wir glauben an einen großen Gott, der auch mit diesem Prinzip des Geringen, mit der Kleinheit Reich Gottes baut. Und da können wir Gott Danke sagen, dass er auch das Kleine für wert achtet und nicht einfach übersieht. Da können wir Gott Danke sagen. Amen.